2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Und Kendall die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Mittwochabend um 19.10 Uhr, ist fast 2 Stunden vorbei. Ich grüße euch ganz herzlich zu der Vor-dem-Spiel-Ausgabe des Müller-Tons, zu unserem Heimspiel gegen den SC Freiburg. Das Spiel des 27. Spieltages der ersten Bundesliga findet am Sonntag, dem 22.03. um 17.30 Uhr bei uns am Müller-Ton statt. Das Hinspiel gegen die Breisgauer fand am 9. November 2025 in Freiburg statt und endete mit einem 2-2-1-Sieg der Gastgeber. Mein Name ist Kasche und bei Blue Sky findet ihr mich unter Blutgrätsche Deluxe. So, wie immer in meinen Folgen schauen wir kurz auf die vorherigen Duelle gegen unseren Gegner. Also wenn wir jetzt Freundschaftsspiel und die Hallenmasters rausrechnen, gab es insgesamt 29 Partien in der ersten und zweiten Bundesliga und dem DFB-Pokal. Und dabei ist die Bilanz doch sehr ausgeglichen. Es gab 11 Niederlagen, 8 Unentschieden und 10 Siege für uns. Den letzten Heimsieg gegen Freiburg, da müssen wir ein bisschen weiter zurückgucken, nämlich über 10 Jahre, und der stammt noch aus der zweiten Bundesliga. Im Oktober 2015 gewannen wir gegen die Freiburger durch ein Tor von Marc Schadkowski mit 1:0. So, genug mit Rückblick. Schauen wir mal auf unseren heutigen Gesprächspartner. Er war schon im Hinspiel bei uns zu Gast, damals bei Yannick. Könnt ihr euch gerne nochmal die Folge reinhören. Aber dennoch stellt er sich unseren Hörerinnen und Hörern gerne kurz vor mit unseren drei typischen klassischen Vorstellungsfragen. Wer bist du? Wie bist du zum SC Freiburg gekommen? Und wie beschäftigst du dich mit deinem Verein?
Ja, hi, ist Sally in den Norden. Freut mich, dass ich wieder zu Gast sein kann. Ich bin der Paddy oder Paddy, ist mir egal. Ich bin 34 und bin jetzt im April jetzig mein 30-jähriges Fan-Dasein des SC Freiburg. Meine Mama hat mich damals mit ins Stadion geschleppt zu einem Spiel gegen den Karlsruher SC. Wir haben 0-3 verloren und ich habe gedacht, das war das Coolste auf der Welt. Ja. Jetzt mussten wir gerade nochmal die dritte Frage wiederholen, die habe ich mich jetzt gekonnt vergessen.
Wie du dich mit deinem Verein beschäftigst.
Ach so, ja, genau. Da war ja was, genau. Ja, ich bin natürlich in erster Linie sehr großer Fan und Mitglied des Vereins jetzt seit, ja, wie gesagt, 30 Jahren, Mitglied jetzt noch nicht so lange. Bin aber auch Teil des Podcast Freiburg seit jetzt ein paar Jahren. Der Fan-Podcast und der größte Fan-Podcast, den es rund um den SC gibt. Wir sind 5 feste Mitglieder und wir machen Episoden zu jedem Männerspiel, machen Interviews mit Spieler und Spielerinnen, haben Sonderfolgen über die SC-Frauen, bei denen auch ich vor allem sehr stark mitbeteiligt bin, federführend. Und ja, unter anderem das so der eine Part, und ich bin noch aktiv im Arbeitskreis Vereinsgeschichte bei uns. Das ist ein Arbeitskreisverein, der gespickt ist aus Mitgliedern seit ein paar Jahren und der sich darum kümmert, ein bisschen mehr Geschichtsbewusstsein in den Verein zu tragen, mit dem großen Ziel, irgendwann vielleicht ein Vereinsmuseum zu haben, was andere Vereine, unter anderem ihr, schon habt.
Genau. Du hast mit mir, wir haben ja noch vor der Aufnahme kurz gesprochen, und du hast mir da so 2 Themen mitgegeben, die euch gerade so in der Fanszene oder so auch im Verein so ein bisschen beschäftigen. Einerseits geht es da um das Thema, welches du schon bei Yannick im Hinspiel angesprochen hattest, nämlich den euren Vereinsrat. Jetzt ist das schon ein bisschen länger her. Ich würde dich da nochmal ganz kurz bitten, kannst du unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht nochmal kurz aufschlauen? Vereinsrat.
Genau.
Was ist das genau?
Gar kein Thema. Letztendlich, ich war ja bereits auch letzte Saison schon zu Gast bei euch, und dort war ja das große Thema, der SC Freiburg hat keinen Präsidenten mehr und hat auch keinen neuen zur Wahl gestellt bei der Mitgliederversammlung 24. Weil man sich Gedanken gemacht hat, dass das nicht mehr so funktioniert. Also so eine Person, eine ehrenamtliche Person an der Spitze zu haben als Gremium, was sich gefühlt um alles kümmern muss, um Vereinsgeschichtswahrung, um Kommunikation mit Mitgliedern, Kommunikation mit Fanclubs, was alles so außerhalb des Sportlichen in einem Verein anfällt, dass das halt nicht mehr durch eine Personalie gestemmt werden kann. Und dann gab es große Diskussionen, die wirklich lange gingen innerhalb des Vereins, wie man damit umgeht mit diesem Gremium und hat sich dann dazu entschieden, die Personalie oder das Gremium Vereinspräsident abzuschaffen. Und letztes Jahr bei der Mitgliederversammlung im Oktober wurde dann gewählt und beschlossen, eine Satzungsänderung, die dazu führte, dass ein neues Gremium etabliert ist oder etabliert wurde. Der Präsident und der vorherige Ehrenrat wurden aufgelöst und es wurde ein neues Gremium namens Vereinsrat erstellt. Dieser Vereinsrat besteht aktuell aus 12 Mitgliedern und ist quasi eine Vermischung der Expertise und der Bereiche, was vorher der Ehrenrat und der Präsident innehatte. Letztendlich vor allem soll es das Gremium sein, was sich darum kümmert, sich um Mitgliederanliegen zu kümmern und den Verein in allen nicht sportlichen Aspekten zu führen, beziehungsweise dafür der erste Ansprechpartner zu sein. Und dieses Gremium ist jetzt seit Oktober aktiv. Und es gab jetzt auch vor 1,5 Wochen war das eine erste große Veranstaltung, wo sich auch der Vereinsrat dann der breiten Mitgliedschaft außerhalb der, der jährlichen Mitgliederversammlung vorgestellt hat und auch Themen gesammelt hat, wo jeder sich einbringen konnte in verschiedenen Stützen, einmal Thema Geschichtswahrung, dabei auch Mitgliederführung, Vereinsidentität, Wertefragen, das alles zur Diskussion gestellt hat und dann wirklich den Input von Mitgliedern gesammelt hat und geschaut hat, was sind eigentlich so die Themen, die den Verein außerhalb von dem Sportlichen, dass man ins Stadion geht und irgendwelche sportlichen Erfolge feiert, denn eigentlich so umgeben. Und das ist etwas, was zumindest von aktiver Fanszene-Seite, aber auch von vielen Leuten, mit denen ich mich so außerhalb der wirklich aktiven Szene, aber auch wirklich so im Mitgliederkreis unterhalte, wirklich positiv aufgenommen wird, dass jetzt ein deutlich mitgliedernahes und fannahes Gremium geschaffen wurde, wo letztendlich jedes Mitglied sich mit irgendeinem Thema hinwenden kann und Gehör findet. Und auch
wollte ich nicht unterbrechen.
Jetzt auch, dass solche Veranstaltungen wie an diesem Dienstag, wo es sich dann vorgestellt wurde, wo sich auch viele Mitglieder zusammenfinden können und Themen besprechen können, ist auch etwas, was jetzt auch geplant ist, was ja in routinemäßigen, sag ich mal, Zyklen immer wieder passieren soll, um immer wieder einen Kanal zu schaffen, wo Mitglieder sich einbringen können in diesen Verein, weil man muss natürlich sagen, der Verein ist wahnsinnig gewachsen in den letzten Jahren, vor allem seit Wiederaufstieg und erst recht seit dem Pokalfinale.
80.000 Mitglieder?
Genau, das ist so die aktuelle Hausnummer. Als ich eingetreten bin, waren wir knapp über 10.000. Und das ist nicht so viele Jahre her. Das ist wirklich krass. Und der Verein ist halt deutlich größer gewachsen als die Strukturen dahinter. Und vor allem, was natürlich die kommunikativen Strukturen angeht, wenn es darum geht, sich als Mitglied einzubringen.
Ja. Wenn du jetzt davon sprichst, dass die Mitglieder davon, auch die partizipieren ja davon, ne? Also du bringst deine Themen rein, deine Themen werden behandelt, du wirst angehört. Welche Einflussmöglichkeiten habt ihr denn noch geschaffen und welche Teilhabe findet denn wie statt?
Also es gibt natürlich außerhalb vom Vereinsrat gibt es noch einige Gremien, die geschaffen wurden in den letzten Jahren. Es gibt einen Fanbeirat, der sich zusammensetzt aus Vertretern sowohl des Vereins als auch der aktiven Fanszene, der Fangemeinschaft, den diversen Fanclubs, des Fanprojekts, wo also dort nochmal andere, kleinere Kanäle geschaffen wurden. Dann gibt es jetzt eben den den Vereinsrat, der das große Gremium ist, an den sich theoretisch jeder wenden kann. Es gibt auch sehr viele Informationsveranstaltungen von Vereinsseite außerhalb dieser Gremien. Es gab zum Beispiel jetzt vor 3 Wochen ist es jetzt her, da passt es dann ganz gut zum Thema Vereinsmuseum, gab es dann ein Informationsmitgliederveranstaltung zum Thema, wie es geht weiter mit dem Dreisamstadion, also unser altes Stadion hier, was ja mittlerweile die Heimat der SC Frauen und auch der U23 ist. Und wohl seit einem Jahr ist jetzt klar, dass man diesen Standort für weitere 10 Jahre auf jeden Fall haben wird. Und der Verein investiert knappe 10 Millionen Euro aktuell in diesen Standort hinein, um neue verbesserte Trainingsmöglichkeiten für die Frauen- und Jugendabteilung und die Mädchenabteilung zu schaffen. Mhm. Macht dann in viele, ich sag mal, funktionale Räume, die dort im Dreisamstadion viele Jahre jetzt, naja, verwildert sind, diese wieder auf Vordermann zu bringen. Erneuerung von sanitären Anlagen, von Gastroanlagen, aber halt auch mit den Räumlichkeiten, ehemaligen Geschäftsstellen, Fanshops, die es dort letztendlich gab oder noch gibt, die aber halt durch das neue Stadion auch teilweise obsolet wurden, wie man damit umgeht. Und da ist der Verein schon sehr gut mittlerweile und sehr drauf erpicht, dort auch die Mitglieder wirklich zu hören und zu sagen, was wünschen sich eigentlich, was wünschen wir uns eigentlich als Teil des Vereins, wie mit diesem Standort umgegangen wird. Und das ist wirklich eine positive Entwicklung in diesem Verein, wo der viele Jahre oder ja, es schon davon lebte, dass alles halt läuft. Ja, also es läuft halt alles gut, alles wird abgenickt und die wissen schon, wie es läuft. Und dann wurde die Mitgliedschaft immer größer, es kamen immer mehr Stimmen auf und man wusste aber nicht damit umzugehen. Man hatte keine Kanäle. Wie bringt man sich ein? Wie geht man auch mit Kritik um? Wie geht man mit Ideen um? Da ist wirklich viel im Gange in den letzten ein, zwei Jahren, um da wirklich ja einfach auch Teilhabe zu schaffen für jedes Mitglied, weil man ist immer noch ein e.V., man ist mitgliedergesteuert und das ist schon wirklich positiv zu sehen, dass da viel gemacht wird. Es ist sicher bestimmt noch nicht alles perfekt, bis so ein großer Verein auch so funktioniert, wie es sich wahrscheinlich alle wünschen, wird vielleicht auch nie funktionieren, weil bei 80.000 Mitgliedern kann man sich denken, da hat man dann, ich würde mal sagen, mindestens 40.000 unterschiedliche Meinungen in vielen Dingen. Mhm. Und deswegen ist es schon, ist es ein riesen Mammutprojekt, aber es ist sehr, sehr gut, dass der Verein auch wirklich selbst gemerkt hat irgendwann, okay, so wie es die letzten Jahre oder Jahrzehnte gelaufen ist, ist es vielleicht bei der Größe des Vereins gar nicht mehr machbar.
Ich finde es interessant, dass ihr so sprecht, dass ihr immer wieder, also dass dieses Vereinssein so betont wird, während wir doch bei anderen, sagen wir mal, Kapitalgesellschaften in der Liga, um das mal so auszudrücken, wo das Vereinssein eigentlich einfach nur so, ja, muss halt sein, weil wir ein Fußballverein sind, irgendwie ist. Und es ist alles eher Richtung Aktionärsgesellschaft geht.
Ja, ich glaube, man darf jetzt aber auch, also das ist auch eine schöne Welt, von der ich jetzt rede, mit 80.000 Mitgliedern. Ich glaube auch, die Anzahl der Mitglieder, die sich aktiv einbringen wollen, ist natürlich verschwindend geringer. Also wenn man auf die Mitgliederversammlung schaut, dann haben wir, keine Ahnung, 800 bis 1000 Leute, die zu einer Mitgliederversammlung gehen. Das heißt, runtergerechnet ist es 1% der Mitgliedschaft. So. Ja. Und die sich dann wirklich darüber hinaus noch aktiv einbringen, ist nochmal geringer. Also man muss schon sagen, dass natürlich man als Mitglied des SC Freiburg hast du beispielsweise überhaupt erst die Möglichkeit, in vielen Verkäufen an Tickets zu kommen. Genau, man merkt es dann halt beispielsweise bei der sogenannten Joker-Phase, die es bei uns gibt. Joker-Phase bedeutet, als Vereinsmitglied hat man einmal in der Saison die Möglichkeit, in einer Vorverkaufsphase vor dem Vorverkauf an Tickets zu kommen. Läuft letztendlich ab wie ein ganz normaler Ticket-Vorverkauf, aber man hat dann halt quasi mit diesem Joker das Recht, die Karten zu kaufen. Macht man das, ist für den Rest der Saison dieser Joker aufgebraucht und man kann ihn nicht mehr nutzen. Und bei einem Spiel gegen den FC Bayern, wie es jetzt unter der Woche der Fall war, da hat die Joker-Phase gestartet und eine Viertelstunde später war das Spiel ausverkauft. Und da muss man sich natürlich schon die Frage stellen, gibt es vielleicht auch unter den 80.000 Mitgliedern nicht unbedingt SC-Fans, sondern vielleicht Fans anderer Vereine als Beispiel, die halt wissen, cool, mit der Möglichkeit kann ich an Tickets für das Heimspiel kommen. So als Beispiel. Oder allgemein natürlich das als Möglichkeit sehen, überhaupt zu Highlight-Spielen Tickets zu bekommen. Das wird vielleicht nicht der Hauptteil sein, aber es ist natürlich schon ein Anreiz, natürlich Vereinsmitglied zu werden.
Ja, natürlich. Das, Diskussion führen wir ja bei uns im Verein auch gerade intensiv. Weil wir auch feststellen, wir haben viele neue Mitglieder bekommen, seit wir in der ersten Bundesliga spielen. Wir haben viele neue Fanclubs bekommen, die auch alle Karten haben wollen für Auswärtsspiele und alles. Da gibt es halt auch mal viele Diskussionen. Ist vielleicht auch das Los dann von einer großen Fanbase und auch von einem attraktiven Verein zu sein. Sag mal, apropos attraktiv, was unseren Verein, den FC St. Pauli, auch attraktiv macht, auch das Millantor-Stadion zum Beispiel, ist unser Vereinsmuseum, welches du eben schon mal angesprochen hast. Und ihr seid jetzt drauf und dran, auch ein Vereinsmuseum zu gründen, ja, bauen, wollen. Nimm uns ja doch da mal mit.
Was es genau wird, wird die Zeit zeigen. Aber ja, es ist in der Tat so, seit vielen Jahren tobt diese Diskussion. Ich habe es unter anderem mal bei einer Mitgliederversammlung auch angesprochen, dass im Zuge des Stadionneubaus war damals ein großer Wunsch, dort ein Vereinsmuseum zu integrieren. Das hat der SC nicht gemacht. Das war kein Teil der Planung und ist mir damals sehr sauer aufgestoßen. Da habe ich mich dann darüber beschwert. Und es gab dann eine sogenannte Geschichtsecke, die im Fanshop im Mooswaldstadion integriert ist. Das ist letztendlich, du gehst in den Fanshop rein, du hast ganz viele Materialien und in einer kleinen Ecke ist so eine kleine Spielerkabine, wo ein paar Sachen der Vereinsgeschichte dargestellt sind. Nette Idee, aber ersetzt halt kein Vereinsmuseum, vor allem nicht, wenn wie an Spieltagen beispielsweise dort dann irgendwelche Marketing-Sachen auf einmal stehen, beziehungsweise diese kleine Ecke voll ist mit Kleiderbügel oder sonst was. Also entspricht halt wirklich nicht dem, was ein Vereinsmuseum ausmachen sollte. Also wirklich etwas Kuratiertes, wo es Führung geben kann, wo es vielleicht auch Sonderausstellungen geben kann. Das alles ist aktuell immer noch nicht gegeben. Und man muss schon sagen, es ist etwas, schaut man eben zu euch, schaut man nach Frankfurt, schaut man selbst zu kleineren Vereinen wie nach Duisburg oder so, ist es halt einfach so, dass eigentlich ein Vereinsmuseum schon etwas ist, was ich von einem langjährigen Bundesligisten auch erwarten würde. Weil es ist schon so, dass der SC ist natürlich bekannt seit dem Bundesliga-Aufstieg Anfang der 90er Jahre. Die große Zeit von Volker Finke, natürlich auch Christian Streich, so alles, was seit den 90ern passiert ist. Aber was davor eigentlich war und dass der Verein halt, dass die Vorgängervereine 1904 gegründet wurden, der SC dann durch eine Fusion 1912 gegründet wurde und entstanden ist. Und was Geschichten in der Vorkriegszeit, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Nachkriegszeit, da sind so viele Geschichten verborgen, dass das etwas ist, was eigentlich nirgendwo Platz hat bei uns. Und wo es deswegen schon ein großes Anliegen der Mitgliedschaft der letzten Jahre war, dass eben dieser Verein ein Vereinsmuseum bekommt. Ich hatte ja vorhin erwähnt, ich bin in diesem Vereins, in dem Arbeitskreis Vereinsgeschichte aktiv und auch wir kümmern uns eben da um das Geschichtsbewusstsein ein bisschen im Hintergrund und versuchen, Geschichten rauszubringen, die ja den Verein ausmachen und dass der Verein eben nicht nur die Bundesliga-Phase ist, sondern da noch sehr viele Geschichten verborgen sind. Und jetzt gab es dann endlich im Zuge einer der Infoveranstaltungen zum Thema Dreisamstadion, die ich vorhin angesprochen habe, die offizielle Information des Vereins, dass ein Vereinsmuseum nun offiziell geplant ist und realisiert werden soll. Als cool. große Möglichkeit im Dreisamstadion an diesem geschichtsträchtigen Ort, das dort zu integrieren. Das ist aber noch nicht in Stein gemeißelt. Also es gibt noch keinen finalen Standort, es gibt noch kein finales Konzept. Da wird noch einige Arbeit ins Land ziehen müssen und viel Aufwand reinfließen müssen, bis das realisiert ist. Aber dass alleine der Verein, der vor ein paar Jahren letztendlich jede Frage auch zum Thema Vereinsgeschichte, Vereinsmuseum eigentlich einfach beiseite geschoben hat, als das als nicht relevant gesehen hat, kam jetzt dann quasi offiziell zu dem Schluss, dass das etwas ist, was angegangen werden muss und auch mit einer durchaus erhöhten Priorität. Und das ist wirklich was mich persönlich sehr freut. Dieser Arbeitskreis Vereinsgeschichte existiert jetzt im vierten Jahr. Und dass man fühlt sich auf einmal auch ein bisschen so gewürdigt oder gesehen, wenn man denkt, okay, es führt ein bisschen zu Erfolg, dass man wirklich viele Mitglieder davon überzeugt und dazu bringt, sich darüber Gedanken zu machen, dass ein Verein mehr ist als das Spiel, die 90 Minuten auf dem Rasen.
Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Das ist es nämlich auch. Und da empfehle ich natürlich auch die lieben Hörerinnen und Hörer, falls ihr noch nicht bei uns im Museum wart, ist an Spieltagen auch geöffnet. Ihr könnt es trotzdem auch so besuchen, unser Museum. Öffnungszeiten sind Mittwochs und Freitags 15 bis 19 Uhr, Donnerstags 15 bis 22 Uhr, Samstag 11 bis 19 Uhr und Sonntags 10 bis 18 Uhr. Tagesticket 7 Euro. Also kommt da einfach mal vorbei. Die Menschen freuen sich da auf euren Besuch. Es gibt tolle Ausstellungen. Seit Januar 2020 auch die Dauerausstellung Kiezbeben 2.0. Schaut es euch da einfach mal an. Die Menschen freuen sich darüber.
Ich würde auch gerne ein kurzes Shoutout an das Sanfoni-Museum geben, weil ich habe da sehr viel unter anderem Diskussion mitbekommen zum eurem Lied Herz von St. Pauli. Und das hat mich wahnsinnig begeistert in der Art und Weise, wie das Thema aufgearbeitet wurde, wissenschaftlich aufgearbeitet wurde, wie das auch im Verein damit umgegangen wurde. Und ich finde es einfach sehr, sehr wichtig, dass ein Verein sich dessen bewusst ist oder der eigenen Geschichte bewusst ist und sich damit auch immer wieder auseinandersetzt, auch wenn vielleicht auch unbequeme Sachen aufkommen. Und das ist schon etwas sehr, sehr Cooles, das zu sehen. Und da schaut man zumindest Stand jetzt noch ein bisschen neidisch hin. Und ich hoffe, dass wir das irgendwann in ein paar Jahren auch bei uns sagen können, dass wir solche Prozesse und solche Auseinandersetzungen mit der eigenen Geschichte auch haben.
Dann hoffe ich mal, dass ihr da weiter Muße und Beharrlichkeit seid und das dann auch dementsprechend schnell umsetzen könnt. Lass uns mal so langsam ins Sportliche kommen. Jetzt haben wir 23 Minuten rund um euren Verein geredet. Jetzt wollen wir doch mal ein bisschen was wissen. Wir sind so im letzten Drittel der Saison angekommen. Also mittendrin. Ihr seid noch in zwei Wettbewerben vertreten, nämlich DFB-Pokal im Halbfinale und ist das Achtelfinale Europa League?
Ja, Achtelfinale. Achtelfinale.
Spielt ihr morgen gegen Genk. Und in der Liga spielt ihr auf Rang 8. Steht ihr auf Rang 8. Allerdings waren die letzten Spiele nicht besonders erfolgreich. Müsst ihr so jetzt den vielen Spielen langsam Tribut zollen? Werdet ihr geistig und körperlich müde?
Ich glaube nicht. Ich glaube, Schade. Dass wir. ich glaube einfach, also die Saison ist eine ganz, ganz komische Saison. Also man verspürt sehr wenig Hype, so auch in der Fanszene, weil zu großen Teilen der Fußball, der gezeigt wird, kein spaßiger ist, ich sag's mal so. Es gibt teils sehr, sehr uninspirierte Auftritte, sehr verkopfte Auftritte, wo es sich anfühlt, sie wüssten nicht, was sie tun wollen, was sie mit dem Ball anfangen sollen. Und dagegen steht halt eigentlich das sportliche Abschneiden, das ja, du hattest es ja gerade schon gesagt, sehr, sehr gut ist. Man spielt ein Halbfinale im DFB-Pokal gegen den VfB Stuttgart, wo man die Möglichkeit hat, zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte das Pokalfinale zu erreichen. Man spielt das Achtelfinale gegen Renk jetzt gerade. Man hat das Hinspiel mit 1:0 verloren. Sehr doof, aber 1:0 auswärts zu verlieren. Wir haben eine gute Heimstärke in dieser Saison. Da ist eigentlich morgen noch alles drin. Und man hat die Chance, das erste Mal in der Vereinsgeschichte das Viertelfinale zu erreichen. Und man steht nur 4 Punkte hinter Platz 7. Vielleicht reicht sogar Platz 8 dieses Jahr, je nach Champions League, zusätzlichem Qualiplatz, trotzdem für international. Es ist also eigentlich Meckern auf sehr, sehr hohem Niveau und man steht sportlich sehr, sehr gut da, was die Ergebnisse angeht. Aber spielerisch ist es schon teilweise sehr tröge, sehr fad. Und,
das ist Dortmund-Problem.
Vielleicht, ja, nur auf einem anderen Niveau, aber ja, vielleicht. es sind halt vor allem, es gibt so teilweise, gibt es Spiele, wo man sich fragt, hey, eigentlich kritisieren wir jetzt an dem Spiel das Gleiche, wie wir am Anfang der Saison kritisiert haben. Also man fühlt sich teilweise so, dass es wenig Entwicklung gibt. Und dann gibt es auf der anderen Seite ein Spiel, wie beispielsweise gegen Bayer 04 Leverkusen, das letzte Heimspiel vor, was ist, 1,5 Wochen her, wo man die Leverkusener eigentlich hätte besiegen müssen, wo man unfassbaren Offensivfußball spielt und wo ich mich selbst im Block kurz gekniffen habe und mich gefragt habe, ob das gerade die gleiche Mannschaft ist, die ich in der Woche zuvor gesehen habe. Und das ist teilweise sehr interessant und schwierig einzuschätzen, weil eigentlich hat man sich wenig vorzuwerfen, was wirklich die Ausbeute angeht. Aber man merkt beispielsweise jetzt das Wochenende bei der Niederlage gegen Union Berlin, die sehr, sehr bitter war, weil es war zwar eine unglückliche Niederlage, weil man in der Nachspielzeit durch ein ja, einfach einen schönen Schlenzer das Ding verliert. Man hatte aber in dem ganzen Spiel wenig dafür getan, das eigentlich selbst zu gewinnen. Und das hatte man häufig in dieser Saison. Und das führt so ein bisschen dazu, dass man ein bisschen ernüchternd draufschaut, auch wirklich auf die Leistung. Und wobei man eigentlich Spieler hat wie ein Mansambi, wie ein Yuito Suzuki, die unfassbare Qualität mit dem Ball haben. Mhm. Und dann fragt man sich schon teilweise, wieso kriegt dieses Team es nicht hin, diese PS offensiv auf die Straße zu bekommen, auch ein Matze Ginter als Innenverteidiger, der wirklich sehr angepisst in einem Interview am Sonntag nach dem Spiel gegen Union war, der dann nur da stand und gesagt hat, ich rede irgendwie seit Wochen immer wieder die gleichen Themen an, dass wir mit Ball keine Ideen finden und keine Torchancen kreieren. Und das scheint schon also ein Thema zu sein, was auch in der Mannschaft durchaus vorhanden ist und was schon ein bisschen einen grübeln lässt, wenn man sich fragt, hey, das ist jetzt halt nichts Neues, dass man diese Probleme hat. Hat man letzte Saison teilweise gesehen und diese Saison halt auch häufiger. Woran liegt es eigentlich, dass man das nicht verbessert bekommt?
Also, kann das auch daran liegen, dass ihr qualitative Abgänge hattet? Quasi Ritsu Doan, der bringt zwar relativ viel Geld ein, aber er hat dem Freiburger Spiel ja immer so eine unberechenbare Komponente auf dem Flügel gegeben. Müssen sich daher vielleicht auch Jochen Seyer und Clemens Hartenbach, also Sportvorstand und Sportdirektor, sich heute nicht vorwerfen lassen, da nicht im Winter adäquat drauf reagiert zu haben? Zumal ihr da ja auch nochmal zwei offensive Abgänge hattet mit Dingchi und Adamu.
Also ich glaube, der Doan-Abgang ist etwas, was man gut aufgefangen hat. Man hat im Zentrum mit Yuito Suzuki einen Spieler im Team, der mittlerweile voll angekommen ist, der sehr spielintelligent ist, viele Ideen hat. Und man hat einen Niklas Beste auf rechts, der jetzt auf der Position von Let's Doan spielt, der wirklich mittlerweile in das Team gefunden hat und gute Qualität.
Hat schon lange gebraucht, ne?
Er hat lange gebraucht. Gut, dass es überhaupt geklappt hat. Im Gegensatz zu einem Ehren Dingschi, zu dem ich jetzt beispielsweise gleich kommen würde. Aber das heißt, eigentlich hatte man den Abgang von Doan, da gibt's auch viele Facetten. Der wollte Champions League spielen, man hat ein gutes Angebot gehabt. Unfassbar bitterer Abgang, weil er qualitativ ein unfassbarer Spieler ist. Also sportlich tut er natürlich weh. Wird aber sagen, dass man das eigentlich ganz gut abgefangen hat. Man hat aber, du hast gerade gesagt, die Abgänge von Dingschi und Adamu im Winter, zwei Spieler, die eigentlich keinen großen Impact in diesem Kader hatten. Dingschi auch in der Hinrunde teilweise wieder verletzt gewesen und hat nie wirklich Fuß fassen können in diesem Team seit 1,5 Jahren, was super schade ist, weil er auch jetzt zum Beispiel in Heidenheim wieder zeigt, dass er eigentlich ein saucooler Außenbahnspieler ist, der coole Ideen hat, der schnell ist, der Triplings ansetzen kann. Er konnte es irgendwie bei uns nicht umsetzen. An was es liegt, kann ich nicht sagen. Vielleicht hat er sich einfach auch nicht wohlgefühlt. Da können natürlich ganz viele Faktoren mit reinspielen. Und bei Junior Adamu ist es so ein Spieler, der sich auch wahnsinnig reingehauen hat, jedoch wirklich vor dem Tor nicht gut war. Dadurch viel Kritik ausgesetzt war, zumindest so aus typischer Fan, Social Media, Bubble, alles, was man so hat. Und der dann auch viele Zeit zum Ende hin der Hinrunde nicht mehr viel gespielt hat. Und beide Abgänge sind grundsätzlich als Laien verständlich, weil sie wenig Impact hatten bei uns im Kader und wenig Spielzeit hatten. Es ist aber halt so, dass der Verein gerade ein bisschen oder der Kader aktuell sehr auf Kante genäht ist. Wir haben das am Donnerstag letzte Woche in Renk beim Auswärtsspiel gemerkt. Maximilian Eggestein, der diese Saison sonst jedes Spiel durchspielt im Zentrum, hat rot gesperrt gefehlt. Und dann war das zentrale Mittelfeld bestand aus Mansambi und Osterhage. Und du hast dahinter beispielsweise keinen Spieler. Du hast einen alten Chico Höfler, der warum auch immer absolut keine Rolle mehr spielt unter Julian Schuster. Also er bekommt ab nicht mal mehr Spielzeit. Selbst in solchen Situationen nicht. Man hat einen Osterhage, der Probleme hat, der spielt zwar dann in solchen Situationen, der aber diese Saison nicht auf das Niveau der letzten Saison kommt. Und dann hast du dahinter beispielsweise keinen zentralen Mittelfeldspieler. Vorne ähnlich geregelt. Man hat einen Matanovic, der sehr, sehr gut reinkam in diese Saison, mittlerweile unangefochtener Stammspieler in der Sturmspitze ist. Und dahinter hast du nur Lukas Höhler, der wiederum auch teilweise auf der 10 als Alternative für Suzuki eingesetzt wird, weil du dort keinen anderen mehr hast. Du hast dort keinen Dingshi mehr, den du auf die 10 stellen kannst. Du kannst auch einen Mansambi nicht auf die 10 nach vorne stellen, weil dir sonst in der Doppel-6 jemand fehlt. Und da merkt man schon, das sind gerade viele Kaderbaustellen eigentlich offen und man muss auf Holz klopfen, dass dort keine großen Verletzungen passieren, weil sonst hat man schlicht keine Spieler mehr dafür. Und ich weiß nicht, wer dafür, ich meine, natürlich ist die sportliche Führung dann dafür verantwortlich. Du hast gerade gesagt, Jochen Seyer und Clemens Hartenbach natürlich. Aber die Frage ist, was denn eigentlich so der, was denkt man sich dabei? Also man ist dieses Risiko mit den beiden Abgängen auch im Winter ja auch bewusst eingegangen. Also das, man hat ja als Verein gesagt, ja, okay, das ergibt Sinn so. Für mich ist es schwer ersichtlich, wo der Sinn dann wirklich liegt. Andererseits muss man auch sagen, ich glaube, auch in solchen Situationen könnte vielleicht auch ein Adamu wenig helfen. Also der wäre dann, würde vielleicht die Kaderposition einnehmen, aber ob er jetzt großen Impact aufs Spiel hätte, sei halt auch dahingestellt. Und das hat eine große Frage, die dann vor allem jetzt im Hinblick auf den Sommer halt sehr interessant wird. Wie wird man beispielsweise damit umgehen, wenn Mansambi beispielsweise wechseln sollte, der ja als Riesentalent gilt und wo schon alle möglichen großen Vereine wohl schon nach ihm schauen. Da sind viele Baustellen auf jeden Fall, wo man schon ein bisschen mit leichten Bauchschmerzen drauf guckt, weil es die letzten Transferphasen in der Hinsicht dann doch nicht das erfüllt haben, was man sich vielleicht erhofft hat.
Ich habe mir mal so drei Thesen zurechtgelegt, was so, die ich mal jetzt über euren Spielstil irgendwo ein bisschen einwerfen würde. Ist es eure Flügelabhängigkeit, dass vieles so an individuellen Momenten von Vincenzo Grifo hängt. Also fehlt dem dann eine Anspielstation im Halbraum, verflacht euer Spiel komplett. Die zweite These war, dass Schuster seine Zehner, also so Mansambi und Suzuki, dass sie sich tief fallen lassen müssen, um Überzahl im Aufbau zu schaffen. Dazu habt ihr dann zwar riesig viel Ballbesitz, also oft über 60% in Heimspielen, aber im letzten Drittel kommt da viel zu wenig Ertrag raus. Das zeigen auch diese letzten vier Spiele, wo ihr im Gegensatz, bis auf das Leverkusen-Spiel, wo du ja schon sagtest, Offensivfeuerwerk, dreimal ohne eigene Treffer geblieben sind. Und da ist das quasi, ist das so ein Zeichen für Ballzirkulation ohne Tiefengang und Gefahr. Hat das was mit seinem 4-2-3-1-System zu tun von Schuster oder ändert er das gerade wiederum zurück in so ein kompakteres 4-4-2, damit es doch ein bisschen breiter wird und nicht so zentrumslastig?
Kommen wir erstmal auf die Flügellastigkeit zu sprechen. Vincenzo Grifo wieder diese Saison Topscorer in diesem Team, was absolut verrückt ist, dass er Jahr für Jahr diese Leistung abrufen kann, hat jetzt aber zumindest in der Rückrunde noch nicht so die perfekten Spiele abgeliefert. Er ist sehr ähnlich teilweise in der Art und Weise, wie er spielt mit Beste auf der anderen Seite. Das heißt, sehr viel dieses eher nach innen ziehen, versuchen den Ball in die Mitte zu treiben. Und da ist man teilweise sehr leicht ausrechenbar. Man hat zwar mit einem Suzuki oder auch einem Mansambi wahnsinnige individuelle Klasse, auch gerade in 1-gegen-1-Situationen dann Räume zu öffnen. Ganz vorne fehlt aber dann ein bisschen die Anspielstation. Matanovic macht eine sehr, sehr gute Leistung mittlerweile, macht das sehr, sehr gut, ist aber ein Spieler mit keinem so guten First Touch. Das heißt, er muss eigentlich so angespielt werden, dass er direkt in eine Abschlussposition kommt. Und dann sind aber die Chancen auch sehr gut. Also kann er direkt schießen, kann er direkt köpfen, wird's gefährlich. Ist das nicht der Fall und er muss sich behaupten, wird's schon wieder schwieriger. Dann verspringt mal der Ball, dann ist die Ballberührung doch nicht so gut. Das ist so eine Problematik. Man hat dann allerdings auf der anderen Seite mit Irie und Scherhand zwei Leute, die eine ganz andere Art von Flügelspiel in diesen Verein bringen, die sehr viel mehr über das Tempo gehen, über 1-gegen-1-Situationen, wirklich die Linie entlang laufen, dort entlang sprinten. Das ist schon durchaus was, worüber Gefahr entwickelt wird. Trotzdem ja, steht ein Team recht viel hinten drin, macht das Zentrum dicht im eigenen Strafraum, ist es für den SC einfach schwer, Chancen zu kreieren. Ich habe leider keine Rezeptauflage, was ich Julian Schuster geben könnte und sagt, mach mal so. Ich glaube, das wünscht er sich selbst teilweise. Aber da ist schon eine Problematik drin. Und es gibt auch teilweise, es gab am Wochenende gegen Union Berlin so eine Situation, da wurde Irie eingewechselt und ihm wurde dann, der hat gestartet, wer auch immer, in der zweiten Halbzeit, wurde ihm gesagt, er soll auf jeden Fall gefühlt an der Außenlinie stehen bleiben, wirklich das Spiel komplett breit machen. Und er war an dieser Linie 20 Minuten lang quasi wie angetackert. Und das Spiel lief nicht einmal über seine Seite. Also man hat keine Seitenverlagerungen gemacht beispielsweise. Und obwohl Union Berlin da total in die Mitte fokussiert war, hat man es dann eigentlich nicht geschafft, mit Seitenwechsel und Spielverlagerung dieses Spiel auch mal wirklich breit zu ziehen. Und das sind manchmal so Sachen, wo ich denke, da liegt dann häufig dann die Problematik, dass du, selbst wenn du eigentlich Räume hast oder taktische Ideen, bespielst du diese meisten oder sehr häufig nicht. Woran das, keine Ahnung, aber das ist schon durchaus zu sehen. Dann diese Mittelfeldgeschichte hast du, da sind wir wieder bei dem zentralen Mittelfeld. Man hat, wenn mit Eggestein, Mansambi als Doppelsechs, hast du mit Mansambi einen absoluten offensiven Part auf dieser Position, der sehr offensiv getrieben ist. Das funktioniert per se gut. Er agiert dort wahnsinnig öffnend, vor allem mit Yuito Suzuki zusammen, ist dort wahnsinnig viel spielerische Klasse und Spielintelligenz zu sehen. Fällt aber einer aus, beispielsweise Mansambi war 3 Spiele in der Liga gesperrt mit seiner roten Karte. Dann hast du auf einmal das Mittelfeld mit Osterhage Eggestein gespielt. Und da hast du dann quasi gar keinen Offensivdrang mehr. Und das Spiel lief gar nicht mehr über die Mitte ab, weil du wusstest, da passiert quasi wenig. Und das sind wirklich krasse Baustellen teilweise drin. Was halt erstaunlich ist, klingt jetzt vielleicht sehr absolut, aber dass sich einfach sehr, sehr wenig entwickelt, wie man auch aus den dann viel Ballbesitzphasen eigentlich zu Offensivaktionen im letzten Drittel kommt. Das ist dann, endet dann schon sehr häufig damit, dass der Ball nach außen gespielt wird und dann wird planlos eine Flanke geschlagen. Und so gut Matanovic auch per Kopf ist, ist das dann eigentlich gemessen auch an der spielerischen Qualität, die man auf dem Rasen hat, schon im Stand, wenn das so die Weisheit letzter Schluss ist.
Okay. Lass uns mal zum Spieltag kommen. Sonntag 17:30 ist angesetzt. Für euch sicherlich undankbar, weil eine der weitesten Auswärtsfahrten der Liga. Schaut daher eure Fanszene immer mit so einem traurigen Auge aufs Spiel?
Ja, es ist halt vor allem nervig, wenn man zeitgleich sieht, dass das 15:30-Spiel Stuttgart gegen Heidenheim ist, glaube ich. Also ein Spiel, was wirklich keine große Distanz hat. Da ist es schon nochmal ärgerlicher, wenn dann ausgerechnet so ein weites Spiel das ist, was ausgerechnet auf 17:30 terminiert ist. Andererseits muss man auch sagen, ob jetzt 17:30 oder 15:30, es ist eine verdammt lange Anreise für einen Sonntag. Das ist halt so das Unglück des Glücklichen, dass man europäischen Fußball spielen darf in der Euroleague. Trotzdem, soweit ich weiß, der Gästeblock ist ausverkauft. Zumindest das, was ich gehört habe. Das heißt, es werden auf jeden Fall einige Freiburger am Sonntag im Block sein. Ich werde ja auch anwesend sein. Ich nehme mir dann einfach den Montag frei, weil, ja, Spieler am Millerntor sind cool. Freue ich mich wieder drauf. Ich will es nicht beschreien, aber ich hoffe, dass es auch nicht das Letzte ist, sondern dass wir uns nächste Saison wieder sehen. Und deswegen, da gibt's schon, das will man schon machen. Trotz allem.
Okay. Sehr schön. Bei uns werden auf jeden Fall James Hens und Ricky J. Jones ausfallen. Gestern mussten irgendwie Eric Smith und Andrea Odunji das Training abbrechen. Da müssen wir mal schauen, wie das die nächsten Tage läuft. Was natürlich sonst noch bei uns passiert, erfahrt ihr in der Spieltags-PK. Die müsste am Freitag sein. Oder ihr lest es bei Tim im Vorbericht nach. Da weiß ich jetzt nicht genau, wann er erscheint, aber bestimmt Freitag oder auch Samstag. Wie sieht's denn bei euch im Kader aus? Verletzte oder gesperrte Spieler?
Nicht, dass ich wüsste. Alles.
Schade.
Alle fit. soweit es ihr Fitnessgrad zulässt. Es gibt jetzt zumindest keine Ausfälle, die irgendwie bekannt geworden sind. Matanovic hatte ja letzten Wochenende gegen Union Berlin einen Cut nach einem Duell. Der war aber auch zumindest auf den heutigen Trainingsbildern vorm Spiel gegen Renk zu sehen. Philipp Lien hat es nach langer Verletzung seit jetzt 2-3 Spielen wieder Teil des Kaders, ist eine Option. Das heißt, grundsätzlich können wir wohl aus dem Vollen schöpfen.
Okay, schade. Ich bin sehr gespannt, wie es jetzt ausgehen wird. Lass dich aber natürlich nicht gehen, bevor du mir nicht deinen Tipp für Sonntag genannt hast.
Boah, ich muss ganz ehrlich zugeben, dieses Spiel morgen in der Euroleague ist mir persönlich ein bisschen wichtiger und ich hoffe, dass die morgen alles rausballern, um dieses Viertelfinale zu erreichen. Und dann ist mir das Spiel am Sonntag relativ egal. Deswegen nehme ich würde ein brotloses 1-1 sofort unterschreiben.
Und ich muss leider sagen, ihr seid zwar defensiv sehr stark, aber wir gewinnen 1-0. Richtig schnöde, reingemurmelt in der 87. Minute, total unverdient. Würde mir reichen, habe ich eine schöne Restwoche mit.
Ja, ich würde auch sagen, also ja, wie gesagt, wenn wir morgen dieses Viertelfinale erreichen, dann könnt ihr von mir aus diesen Punkt haben, dann ist mir alles andere jetzt mal ein paar Tage lang egal. Ich werde mich morgen Abend vielleicht nach diesem Spiel hassen, dass ich das jetzt hier so gesagt habe. Und am Sonntag im Blog werde ich natürlich dann trotzdem, falls es so wäre, absolut angepisst sein und alles hinterfragen, warum ich mir einen Urlaubstag nehme, um mir eine 0-1 Niederlage auf St. Pauli anzuschauen.
Eine ungerechte Niederlage.
Ja, grundsätzlich sind ja Niederlagen für mich immer unverdient. Sie sind immer verpfiffen. Das ist erstmal
sehr
ganz
gut.
Sehr gut. Aber aktuell ist muss ich wirklich sagen, dass für mich dieser Fokus auf dieses Spiel morgen, das macht ein bisschen mehr mit mir. Und deswegen könnte ich Stand jetzt mit eigentlich jedem Ergebnis am Sonntag leben. Kann aber, wie gesagt, in ein paar Tagen nochmal ganz anders aussehen. Aber deswegen 1-1. An einem Sonntag, nachdem man das Viertelfinale erreichen würde, würde ich unterschreiben.
Okay. Liebe Hörerinnen und Hörer, viel Spaß am Sonntag, wo immer ihr das Spiel verfolgt. Das NDS mit Patrick wieder zum Spiel kommt diesmal von Yannick. Wir hören uns dann im April gegen Heidenheim wieder. Paddy, vielen, vielen Dank für das nette Gespräch und die Zeit, die du dir genommen hast. Die letzten Worte gehören dir. Bitteschön.
Egal wie, haltet die Klasse. Ich will nicht, dass das letzte Auswärtsspiel für lange Zeit war.
Danke. Tschüss.
Tschüss.